Gnade sei mit euch und Friede von Gott, unserem Vater und unserem Herrn Jesus Christus. Amen. Ja, Erntehelfer. Wollen wir mal schauen, wie wir damit zurechtkommen. Im Matthäusevangelium, im 9. Kapitel, die Verse 35 bis 10 und bis ins 10. Kapitel, da lesen wir, was Matthäus aufgeschrieben hat. Und Jesus zog umher in alle Städte und Dörfer, lehrte in ihren Synagogen und predigte das Evangelium von dem Reich und heilte alle Krankheiten und alle Gebrechen. Und als er das Volk sah, jammerte es ihn, denn sie waren geängstet und zerstreut wie Schafe, die keinen Hirten haben. Da sprach er zu seinen Jüngern: Die Ernte ist groß, aber wenige sind der Arbeiter. Darum bittet den Herrn der Ernte, dass er Arbeiter in seine Ernte sende. Und er rief seine 12 Jünger zu sich und gab ihnen Macht über die unreinen Geister, dass sie sie austrieben und heilten alle Krankheiten und alle Gebrechen. Die Namen aber der 12 Apostel sind diese: Zuerst Simon, genannt Petrus, und Andreas, sein Bruder, Jakobus, der Sohn des Zebedäus, und Johannes, sein Bruder, Philippus und Bartholomäus, Thomas und Matthäus, der Zöllner, Jakobus, der Sohn des Alphaeus und Thaddäus, Simon Kananäus und Judas Iskariot, der ihn verriet. Diese 12 sandte Jesus aus, gebot ihnen und sprach: Geht nicht den Weg zu den Heiden und zieht nicht in eine Stadt der Samariter, sondern geht hin zu den verlorenen Schafen des Hauses Israel. Geht aber und predigt und sprecht: Das Himmelreich ist nahe herbeigekommen. Macht Kranke gesund, weckt Tote auf, macht Aussätzige rein, treibt Dämonen aus. Umsonst habt ihr es empfangen, umsonst gibt es auch. Ihr sollt weder Gold noch Silber noch Kupfer in euren Gürteln haben. Auch keine Tasche für den Weg, auch nicht 2 Hemden, keine Schuhe, auch keinen Stecken. Denn ein Arbeiter ist seines Lohnes wert. Herr, wir bitten dich, segne und reden, hören und reden durch deinen Geist. Amen. Liebe Gemeinde, liebe Schwestern und Brüder, dieses Evangelium erinnert uns wieder einmal daran, wozu Kirche eigentlich da ist. In 3 Worten lässt es sich zusammenfassen: Sehen, flehen, gehen. Schöne Gottesdienste feiern mit gehaltvoller Predigt und guter Kirchenmusik. Sollen wir das etwa bleiben lassen? Keineswegs. Kirche lebt davon. Ja, Kirche ereignet sich gerade da, wo Gottes Wort gepredigt, wo Abendmahl gefeiert, wo gebetet, gesungen und gesegnet wird. Unsere Kirchengebäude erhalten, die vielen Kunstschätze in den Kirchen zugänglich machen, die Kirchen für Besucher öffnen. Das etwa nicht? Man würde es uns sehr übel nehmen, wenn wir das nicht mehr täten. Und da ist dann noch der Kindergarten in Trägerschaft der Gemeinde. Der Pfarrer muss in der Schule Religionsunterricht halten. Ein Dienstauftrag für jeden Pfarrer und jede Pfarrerin unserer Kirche. Vor Ort in der Schule Religionsunterricht halten. Und viele andere Aufgaben für Mitarbeiter. Und sollten wir nicht auch gute Beziehungen zu den Vereinen vor Ort pflegen? Und. Alles wichtig. Kirche und Tourismus, Kirche und Sport, Kirche und Wirtschaft, Kirche und Kultur. Und sollte die Kirche nicht auch mehr in den sozialen Medien präsent sein? Was sollen wir denn noch alles machen? Stöhnen viele in der Kirche. Hauptamtliche und genauso Ehrenamtliche. in den Gemeindeleitungen und in den Synoden. Was denn noch alles? Wir schaffen nicht alles. Wir müssen uns konzentrieren, müssen sortieren und entscheiden. Und da tut es gut, wieder einmal daran erinnert zu werden, wozu Kirche eigentlich und ursprünglich da ist. Sehen, flehen, gehen. Sehen mit den Augen Jesu. Flehen, also beten zu Gott, dem Vater des Erbarmens. Und gehen zu denen, die es wirklich brauchen. Das ist die Orientierung, die uns heute aus dem Evangelium gegeben ist. Schauen wir etwas näher hin. Zunächst wird vom Evangelisten Matthäus zusammenfassend berichtet, was Jesus schon getan hat. Er zog umher in allen Städten und Dörfern, lehrte in ihren Synagogen und predigte das Evangelium von dem Reich und heilte alle Krankheiten und Gebrechen. Ganz viele hat Jesus offenbar schon erreicht. Aber er sieht auch noch ganz viele, viele andere. Geplagte, Niedergeschlagene, Verschmachtete und Zerstreute, müde und erschöpft, geängstet und zerstreut, wie die Schafe, die keinen Hirten haben. Doch er sieht sie nicht nur, es jammerte ihn. Er lässt sich wirklich anrühren. Es geht ihm buchstäblich an die Nieren. Geschundene Menschen, unbehütete, entwurzelte Existenzen. Bemerkenswert ist, Jesus sagt nicht, wie soll ich das schaffen? Was soll ich denn noch alles machen? Seine erste Reaktion ist, die Ernte ist groß. Jesus sieht diese vielen bedürftigen und geängsteten und zerstreuten, unbehüteten Menschen. Er sieht sie wie ein großes, reifes Erntefeld. So wie man die Getreidehalme einbringt in die Scheunen, so sollen all die vielen Menschen eingebracht werden in den Bereich von Gottes Erbarmen. So sollen alle diese Menschen zusammengebracht werden in den Schutzbereich des guten Hirten. Ja, sehen, sehen mit seinen Augen. Die Menschen um uns her wirklich wahrnehmen, die Unbehüteten, die Geschundenen, die Abgeschriebenen, die, auf deren Kosten der Wohlstand der wenigen geht, die Vergessenen dieser Erde, die, die keine Stimme haben in der Gesellschaft und die auch in der Kirche oft wie unmündige Schafe behandelt werden. Sehen, das ist schon entscheidend. Wo blicken wir hin? Was und vor allem wen nehmen wir wahr? Was lassen wir uns davon anrühren? Was geht uns zu Herzen? Wir sehen zuerst einmal, den großen Kirchen laufen die Mitglieder davon. Es vergeht kaum ein Abend in Nachrichten, wo nicht darauf Bezug genommen wird. Und die Presse tummelt sich mitunter in Aussagen der Statistik. Und die kirchlichen Statistiken bestätigen es. Die Kirchen werden immer leerer. Die Zahlen der Gottesdienstbesucher gehen zurück. Auch hier in Ludwigshafen. Die Mitgliederzahlen nehmen stetig ab. Und das lässt sich nicht immer entschuldigen mit dem demografischen Wandel. Die Kirchenverbundenheit der Jugendlichen und der jungen Erwachsenen wird immer geringer. Schauen Sie sich mal um, in Ihrer Nachbarschaft oder auch in der eigenen Verwandtschaft. Junge Leute zwischen 20 und 35. Sie sind alle getauft. Die meisten zumindest auf Wunsch der Eltern, in guter Absicht, haben viele den Konfirmandenunterricht kennengelernt und sicher auch in lebhafter und guter Form. Und dann kommt erstmal lange gar nichts. Die Steuereinnahmen der Kirchen schrumpfen, Die Kirche kann nicht mehr so viele Pfarrer bezahlen. Aber auch die Zahl derer, die bereit sind, Theologie zu studieren und in den Pfarrdienst zu gehen, geht zurück. So könnte es sein, dass wir bei sinkenden Mitgliederzahlen in ein paar Jahren tatsächlich zu wenig Pfarrerinnen und Pfarrer haben. Unsere Pfälzische Landeskirche ist gerade dabei, in Gremien zu beraten, was zu tun ist. Wie anders klingt es im Evangelium? Jesus sagt, die Ernte ist groß. Das ist erst einmal ein ganz anderer Blick auf die Wirklichkeit. Anders als der Defizitblick, den wir schon gewöhnt sind. Und sagen immer und jammern, es geht alles bergab. Da habe ich unlängst, nicht in Ludwigshafen, in einem anderen Dekanat, eine Pfarrerin getroffen. Ja, man kann sagen, im guten Dienstalter. So um die 50 wird sie sein. Die sagt ganz trocken im vertrauten Kreis, ich mag bald mehr in keinen Pfarrkonvent gehen. Ich kann das Jammern nicht mehr hören. Und was macht sie? Macht ihrer Gemeinde Mut. Kommt, macht mit. Und da und dort ist es ihnen auch gelungen. Sie feiern Gottesdienst im Freien. Sie sind unter den Leuten bei Festen der Gemeinde und sind unterwegs in den Häusern. Wo Trauer ist, da sind sie mit dabei. Wo Freude ist, feiern sie mit. Wie kommt Jesus hier zu einer so grundsätzlich anderen Einschätzung? Er sieht nicht auf die Zahlen, sondern auf die Menschen. Er schaut nicht auf die Mitglieder allein, sondern auf alle. Und als er das Volk sah, jammerte es ihn, denn sie waren geängstet und zerstreut wie Schafe, die keinen Hirten haben. Und was folgt daraus? Wie reagiert Jesus auf diese Wahrnehmung? Schickt Jesus die Seinen stehenden Fußes in die Erntearbeit? Später schon. Aber zuerst sagt er etwas anderes. Darum bittet den Herrn der Ernte, dass er Arbeiter in seine Ernte sende. Die Kirche analysiert und prognostiziert ihre Lage. Sie kalkuliert und budgetiert. Sie setzt Kommissionen ein, wenn es ganz schlimm kommt, auch eine externe Berater, entwickelt Strategien und Projekte, um ihre Mitglieder zu halten und neue zu gewinnen. Und Jesus, er sagt zu den Seinen, betet, bittet, fleht. Also, wie Jesus die Situation sieht, das ist ganz anders. Aber auch, wie er darauf reagiert, ist überraschend anders, als wir es in der Kirche gewohnt sind. Sehen und flehen, ein ermattetes Volk und ermutigte Jünger. Die Menschen, wie Jesus sie sieht, müde, ausgezehrt, schutzlos, hungrig, durstig, ausgebrannt, vereinzelt, zerstreut, beziehungslos. Und die Jünger ermutigt zum Beten. Könnte das eine Orientierung auch für uns sein? Für unsere Leitung in den Gemeinden und in der Kirche? Sehen wir Jesus und beten wie Jünger? Das Volk sehen mit seinen Augen, die Menschen in ihrer Not, in ihrer Bedürftigkeit, die tatsächlich Unterversorgten, die Geängsteten, die Unbehüteten, die spirituell verhungern und verdursten. Und das sind nicht nur die, auf die immer gern zurückgegriffen wird, Hartz IV im Einkommen und drunter. Nein, das geht durch alle Schichten unserer Gesellschaft. Spirituell verhungert und verdurstet, unbehütet. Aber dann nicht reagieren mit Strukturplänen und Projekten zum Ankurbeln, mit kirchlichen Reformationsstrategien. Nein, mit Beten. Mit Beten und Flehen daran gehen. Jesus setzt die Gebetsgemeinschaft vor die Strukturprogramme. Gewiss, Kirchen- und Gemeindeleitungen müssen Entscheidungen treffen, müssen verantwortlich umgehen mit Geld und dem Personal der Kirche. Aber wie wäre das, wenn sie wieder einüben würden, zu entscheiden im Hören auf Gott und nicht auf die scheinbar immer weiter wachsenden Anforderungen mit Abwehr reagieren? Was sollen wir noch alles machen? Nein, tatsächlich wieder einmal fragen, was willst du, Herr der Ernte, uns heute sagen? Wo willst du uns haben? Wozu willst du uns brauchen? Was ist aus deiner Sicht angesagt und dran? Sehen, flehen und gehen, hatten wir gesagt. Das sind die drei Leitworte für die Sendung der Kirche. Also nun doch gehen. Ja, Jesus sendet die Seinen. Diese 12 sandte Jesus, heißt es ausdrücklich. Aus den Jüngern, den Schülern, den Nachfolgern werden in diesem Augenblick Gesandte. Da müssen wir einen Moment anhalten. Zunächst einmal werden sie uns vom Evangelisten Matthäus namentlich genannt. Zuerst Simon, genannt Petrus, und sein Bruder Andreas. Jakobus, der Sohn des Zebedäus, und Johannes, der Bruder dazu. Philippus und Bartholomäus, Thomas und Matthäus, der Zöllner. Jakobus, der Sohn des Alphaeus und Thaddäus. Simon Kananäus und Judas Iskariot, der ihn verriet. Das ist schon eine recht bunte Truppe. Angefangen bei Petrus, der als erster vollmundig bekennt, du bist Christus, der lebendige Gottes Sohn. Und später im Hof verrät er seinen Herrn und will mit ihm nichts zu tun haben. Dann ist da Matthäus, der Zöllner, auch nicht gerade wohlgelitten bei seinen Landsleuten. Er arbeitete mit den Römern zusammen, den Besatzern. Und der andere Simon, dessen Beiname Kananäus ist. Und er weist darauf hin, dass er einmal zu einer militanten Untergruppe gehört haben kann. Sie und die anderen auch. Und sogar Judas Iskariot, der ihn verriet. Diese ganze bunte Truppe wird gesandt und mit den Gaben ausgerüstet, die nötig sind, zu tun unter den Menschen, was Jesus tut. Das kann uns beruhigen. Es sind Menschen mit Ecken und Kanten, mit zweifelhafter Vergangenheit, ohne besondere Qualifikation, keine handverlesene Elitetruppe. Keiner musste ein Studium der Theologie nachweisen oder eine Rabbinerausbildung haben oder im Tempel gedient haben. Nein, bunt zusammengewürfelt, diese Truppe. Von Fischern, Zöllnern, zwielichtigen Gestalten, aber sie waren auf der Spur Jesu. Sie haben ihn erkannt und wissen, der ist es, dem gehen wir nach. Und wenn der uns schickt, dann gehen wir. Eine etwas spitzfindige Frage könnte sein, warum nur Männer genannt sind. Sehr unwahrscheinlich bei Jesus, der doch eine ungewöhnlich nahe Verbindung zu den Frauen in seiner Nachfolge hatte. Für Matthäus ist offenbar etwas anderes wichtig. Diese 12 stehen für die untergegangenen 12 Stämme Israels, das Gottesvolk, das neu gesammelt werden soll. Das war also ihr erster Auftrag. Wir stoßen uns auch daran, dass Jesus diese 12 ausdrücklich nicht zu den anderen Völkern, sondern ausschließlich zu den verlorenen Schafen aus dem Hause Israel sendet. Aber das ist nur hier in diesem Auftrag so. Am Ende des Evangeliums, wir nennen es oft der Matthäus am letzten, da heißt es, geht hin in alle Welt und lehret alle Völker. Sehen, flehen und gehen. Wichtiger ist, wozu er die Seinen sendet. Geht aber und predigt und sprecht, das Himmelreich ist nahe herbeigekommen. Macht Kranke gesund, weckt Tote auf, macht Aussätzige rein, treibt Dämonen aus. Umsonst habt ihr es empfangen, umsonst gebt es auch. Das klingt ganz schön abenteuerlich. Das ist es, wozu Jesus die Seinen sendet. Jesus, ganz fern von den Bedürfnissen einer Institution, ganz nah bei den Leiden des Volkes, sendet aus zum Predigen. Dabei kommt es nicht darauf an, kunstvolle Reden zu halten, sondern die befreiende Nähe des Himmelreiches ist anzukündigen. Als Zeichen dafür sendet der Herr aus zum Heilen. Das ist die Therapie aller leib- und seelischen Krankheiten. Er sendet aus zum Erwecken dessen, was tot ist. Denn die meisten Seelen sind spirituell erstorben und schlafen. Er sendet aus zum Reinigen, das heißt zum Aufheben all dessen, was Menschen absondert und abstempelt und abschreibt. Und er sendet aus zum Befreien. Das betrifft alle negativen Kräfte. Sie können wohl in psychischen, aber auch in politischen Strukturen am Werk sein. Ansagen, heilen, erwecken, reinigen, befreien. Das heißt, gehen, hingehen, sich den wirklichen Nöten der Menschen zuwenden. Wozu ist Kirche da? Könnte diese Sendung Jesu auch eine Orientierung für uns sein? Klar dürfte sein, Kirche ist nicht bloß ein religiöser Traditionenverein. Wir sind auch nicht in geheimer Mission unterwegs, sondern in seiner Mission, in der Sendung Jesu zu den Menschen. Vielleicht müssen wir wirklich einmal und manchmal die Fülle der Aufgaben und Anforderungen bedenken. Was sollen wir denn noch alles tun? Und uns ganz ehrlich fragen, worauf wir uns konzentrieren müssen. Müssen wir als Kirche zu allem Stellung beziehen? Müssen wir immer wieder uns zu Wort melden zu politischen Ereignissen und haben doch keine Möglichkeit, in den Entscheidungsgremien der Politik mitzuwirken? Gewiss, man hört auf uns da und dort. Aber wichtiger ist, dass wir vor Ort sind. Menschen mit heißem Herzen, die die Not der Menschen sehen, so wie Jesus sie sieht, wie Matthäus es beschrieben hat. Und vielleicht müssen wir Abschied nehmen von mancher liebgewordenen Gewohnheit. Auch was Gebäude betrifft, was verschiedene Aktivitäten betrifft, müssen wir 500.000 in einen wackeligen Kirchturm stellen, bloß damit er erhalten bleibt? Oder könnten wir das Geld woanders, wo es um Menschen geht, viel dringender gebrauchen? Es muss nicht immer ein sechsglockiges Geläut am Sonntagmorgen sein, das tonnenschwer im Turm schwingt und wenn er noch so kracht. Wir haben noch vieles, was wir zu überlegen haben. Das Evangelium sagt es uns. Hingehen zu den Menschen in ihren wirklichen Nöten, den scheinbar Gottverlassenen Gottes Nähe bezeugen, für die verletzten Seelen sorgen, Heilungswege begleiten, auch die spirituell Abgestumpften zu neuem Leben erwecken, in Gottes Namen erwecken, lossprechen von negativen Kräften in seinem Geist, Hausbesuche machen und nicht nur zu den großen runden Geburtstagen. Wenn wir in der Familie, in der Nachbarschaft etwas merken, da ist Trauer, da ist Not, da ist Verzweiflung, da ist Ärger, dann dürfen wir uns den Mut schenken lassen, hinzugehen mit der frohen Botschaft. Das kann eine Grußkarte sein, das kann ein Wort sein, ich bete für dich, wenn du es nicht selber kannst, weil du traurig bist, ich übernehme das für dich. Oder ich gehe einkaufen, lass deinen Rollstuhl zu Hause heute Nachmittag, kaufe ich für dich ein. Zu tun gibt es genug. Und da tut es gut, wenn wir, so wie heute, mal wieder daran erinnert werden, was eigentlich Aufgabe der Kirche ist, der Gemeinde Jesu. Umsonst habt ihr es empfangen. Umsonst gibt es auch, setzt Jesus hinzu. Genau das ist es. Keine Überforderung. Nichts Unmögliches wird uns aufgetragen. Nur, was ihr selbst schon erfahren habt an Heilung, an Erweckung, an Reinigung, an Befreiung, das teilt mit den anderen. Sehen, flehen, gehen. Dazu ist Kirche, dazu ist Gemeinde Jesu Christi da. Amen.